Länderspielpause und kaum ist ein bisschen Luft da und Melo hat so ein bisschen Kickbase, naja, sag mal, auf 100% gefahren und nicht immer auf 150%, da rasiert der Melo mal eben Sorare und gewinnt einfach mal so, ja, die letzte Game Week im All-Star Rare. Für alle die, die auch gerne Sorare zocken und wissen, wovon ich rede, ist wie das Einhorn, ja, das goldene Einhorn bei Sorare zu cashen. Der Gewinn, das wird vielleicht hoffentlich gleich während des Podcasts hier live zeremoniert. Ja, ich warte gerade minütlich drauf, dass endlich die Punkte alle finalisiert sind und ich die Karten zugeteilt bekomme, weil man gewinnt ja dann auch so eine Karte. Und zwar eine Kategorie Star-Karte. Das ist so Mbappé, Haaland und wie sie alle heißen. Da geht richtig die Luzi, Leute. Also wenn ihr mich hier gleich während des Podcasts schreiend rumlaufen seht und hört, ich bin's. Und du bist's, Simon. Ich freue mich, dass du dabei bist und mein Glück teilst. Und wir teilen heute auch wieder unsere Expertise mit den Kickbase-Jüngerinnen und Jüngern. Denn es geht wieder los, Junge. Die neue Bundesliga-Saison läuft ja schon, aber der neue Spieltag steht bevor, der dritte Spieltag. Und so wie immer kategorisiert in Recap, dann Go-To und dann Lieferservice. Also, wir gehen rein.
Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Moin, Simon. Boah, ich bin ganz aufgeregt, ey. Hoho.
Ja, moin, moin, Melo. Ja, glaube ich. Also, ich habe zwar tatsächlich einen Sorare-Account, der aber so seit einem Jahr oder so komplett auf Eis liegt. Also, da habe ich mich irgendwie gar nicht mehr drum gekümmert. Ich habe mir mal so ein paar Wochen Zeit genommen, um mich da so ein bisschen einzufuchsen. Aber ich weiß nicht, habe das dann irgendwie wieder aus den Augen verloren. Habe auch nicht so viel Geld am Anfang eingezahlt. Ich wollte das einfach nur mal so ein bisschen testen. Aber du bist da richtig aktiv und irgendwie interessiert mich das auch mega. Von daher musst du mich da auf jeden Fall zeitnah mal einführen und dann erstellen wir mir mal zusammen einen stabilen Sorare-Account. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Es sollte, oder ich gehe davon aus, dass vielen ein Begriff auch ist, die Kickbase spielen, ist ja auch etwas, was sehr intensiv mit Fußball zu tun hat. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und gratuliere dir erstmal zu Platz 1 da in dieser Challenge oder was auch immer das war und hoffe natürlich, dass du jetzt deinen Preis während dieser Podcast-Aufnahme bekommst, damit ich live dabei sein kann, wen du denn da pickst. Eine Rückfrage noch. Dieser Star-Player, den du wahrscheinlich bekommen wirst, was hat der so für einen monetären Wert, so von bis?
Vierstellig. Wow. Auf jeden Fall vierstellig.
Okay, das ist dann auf jeden Fall ein Big Fish, ne?
Oh ja, das ist wirklich, als würdest du bei Kickbase Championship gewinnen, ne?
Geil. Boah, das ist ja überragend. Ja, jetzt freue ich mich umso mehr darauf, dabei sein zu können.
Ja, im Schnitt so um die 10.000 Mitspieler, ne, die dabei sind.
Schau, da hast du den ersten Platz gemacht.
Ja.
Ey, Weltklasse. Ist ja überragend.
Ja. Und das im Rare, ne? Also es gibt ja so einzelne Kategorien, es gibt noch Limited, das ist eine Liga darunter quasi oder eine Kategorie darunter. Ich spiele Rare und Super Rare, das sind die blauen Karten. Der Fokus liegt aber ganz klar auf Rare. Und da hast du halt jede Woche zwei Möglichkeiten, also zwei Game Weeks, die teilen sich das immer auf, dienstags bis freitags und freitags bis dienstags. Ja, und jetzt endlich mal eine dicke Runde mal gewonnen. Ne? Ansonsten bin ich immer so Top 50, Top 100, ja, aber jetzt einmal richtig geknallt. Voll geil.
Stark.
Ja, das deutsche Team, ne, am Wochenende, das 5:0, ja, das war ausschlaggebend gegen Ungarn und ich hatte Musiala im Mittelfeld, dann hatte ich Tah in der Abwehr, Ter Stegen im Tor und dann gespickt noch mit Trent Alexander-Arnold und Jeremy Doku vorne drin und die haben alle mich so hoch katapultiert, also über 500 Punkte, das ist schon wirklich, Platz 1 dann, ne? So. Ja, also wie gesagt, ich halte euch mal jetzt hier im Laufe des Podcasts auf dem Laufenden und hoffe, dass da gleich was passiert. Aber wir sind ja nicht da, um Melos Karte hier zu feiern, sondern wir sind da, um unsere Mitmanagerinnen und Mitmanager auf den nächsten Spieltag vorzubereiten, mein Lieber. Also, wie machen wir das? Und zwar, indem wir erstmal ein bisschen schnacken, wie es uns ergangen ist während der Länderspielpause oder jetzt erstmal in diesem Falle dir, denn wir wissen, wie es mir ergangen ist. Ich habe mich erstmal um andere Dinge gekümmert. aber nichtsdestotrotz natürlich immer noch mit 100% ein Auge auf Kickbase. Ja. Ist ja auch viel passiert und das wollen wir jetzt auch nochmal im Recap aufarbeiten.
Recap.
Recap. Da sind wir.
Da sind wir. Ja, boah. So eine Länderspielpause, ich bin ehrlich, gerade zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison, die zieht sich wirklich wie Kaugummi, ne?
Boah, Katastrophe.
Ich habe wirklich jetzt angefangen, vergangenes Wochenende die Tage zu zählen, die Stunden zu zählen, wann endlich der Ball in der Fußball-Bundesliga wieder rollt. Natürlich habe ich die Länderspielpause sehr intensiv genutzt. Das kommt einem dann schon auch teamtechnisch, managertechnisch auf jeden Fall zugute. Das darf man natürlich jetzt auch nicht außen vor lassen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja das Schönste, sein Team beisammen zu haben, am Wochenende die Bundesliga zu verfolgen und dann halt auch Punkte zu bekommen, ne? Weil dafür spielen wir Kickbase. Wir wollen unsere Punkte sehen. Und ja, wir sehen jetzt das Licht am Ende des Tunnels. Es ist nicht mehr lang hin bis Freitagabend, bis es dann endlich losgeht mit einem schönen Leckerbissen für uns Kickbase-Manager, dadurch, dass Borussia Dortmund ja das Freitagabendspiel hat und wir die offizielle Aufstellung einsehen können. Das kompensiert dann so ein bisschen die zweiwöchige Pause, dass man dann so ein Top-Team auch einsehen kann. Das ist ein großer Vorteil, definitiv.
Ey, ja, wenn ich noch mal ganz kurz dazwischen darf, ne, weil du sprichst mir quasi aus der Seele. Ich sehne mir jetzt einfach diesen Anpfiff am Freitag herbei, weil ich es einfach nicht mehr mit ansehen kann. Was? Ich muss es jetzt direkt schon und auch so emotional ansprechen, denn es geht mir so auf den Piss, Entschuldigung, ja, so auf den Pin. Was ist mit diesen Marktwerten los während der Länderspielpause? Was ist passiert? Was ist in den Köpfen anders durch die neue, kann man sagen, Logik? Weiß ich nicht, aber es ist ja keine neue Logik, es ist ein neues Spielsystem letztendlich, eine neue Art, Kickbase zu spielen. Aber was ist in den Köpfen passiert, dass ein, was weiß ich, Kimmich 500.000 am Tag singt, ein Hong, ja, der ganz neu dabei ist, schon einen ersten guten Eindruck gesammelt hat, minus 600.000. Also die Breite der Top-Marktwertverlierer ist ja so immens gestiegen, ja. Sonst in der letzten Saison und quasi auch mit der alten Version hast du halt immer mal wieder ein, zwei Spieler gehabt, ja. Was weiß ich, die mussten einen Kreuzbandriss haben, ja, damit sie sich 500.000 am Tag dann, wenn sie sinken. Aber das ist ja mittlerweile ihr Tagesgeschäft geworden. Müssen wir uns auf was ganz Neues einstellen, Simon?
Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass man sich keine Angebote mehr safen kann und die für 3 Tage dann eingefroren sind und man dann in Ruhe überlegen kann, wie man mit gewissen Spielern verfährt, ist jetzt alles schnelllebiger. Sobald Spieler nur noch irgendwie 50.000, 60.000 am Tag steigen, fangen an, Manager nervös zu werden, es dauert nicht mehr lange, dann kommt der Downfall und dann werden die halt alle über den Markt gehauen und das sorgt dann dafür, dass Spieler wirklich von jetzt auf gleich, also wirklich über Nacht rapide sinken im Marktwert. Und ich bin tatsächlich auch Leidtragender, speziell auch in der Creator-Liga von stark sinkenden Marktwerten. Aber ich habe mich tatsächlich bei 2 Spielern nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die werde ich trotzdem durchziehen, auch wenn sie 400.000, 500.000 am Tag sinken. Ich sehe da trotzdem langfristig die Upside und deswegen gehe ich da nicht mit und halte an gewissen Spielern fest. Komme ich gleich noch drauf zu sprechen, aber es ist, ist verändert. Es hat Kickbase verändert. Es ist eine kleine Kickbase-Revolution, die wir hier erleben. Und ja, es ist spannend. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich weiß nicht, ob ich schlecht finde. Mhm. Es ist halt einfach neu und man muss mit diesen Gegebenheiten umgehen.
Genau, exakt. Du bringst es auf den Punkt. Es ist wie so eine Art Zeitenwende, Revolution, wie auch immer du das nennen möchtest. Was mir wirklich gar nicht in den Kopf kommt, ist diese Nervosität, die man hat. Vielleicht und dieses sich darauf einzustellen, das wird jetzt die Herausforderung sein, denn du hast es auch gerade vollkommen richtig gesagt. Es gibt eine bestimmte Kategorie Spieler, da ist es mir scheißegal, was die vermarktet haben, ob die 500.000 am Tag verlieren oder nicht. Du bist safe dabei, die spielen, du weißt ganz genau, was die für einen Punkteschnitt dir langfristig auch bringen können. Dann haben sie mal einen Spieltag dabei, okay, alles gut. Aber diese Sensibilität jetzt, sein Manager-Dasein dahin zu trimmen, ja, und sich das neu anzueignen, eher diese Perspektive jetzt auch noch zu sehen, wie kategorisiere ich denn jetzt diese Spieler, ja, was weiß ich, bestimmte Mannschaften, bestimmte Marktwertspannen, alles über, keine Ahnung, 30 Millionen Marktwert ist mir scheißegal, was da für ein Marktwertverlust oder ein Marktwertgewinn bei rumkommt. Spieler zwischen, was weiß ich, 15 und 30, da gucke ich eher mal hin, alles unter 15 Millionen sofort weg, sobald auch nur in Ansätzen irgendwas passiert. Also das in diese Richtung muss man ja jetzt wahrscheinlich sich neu ausrichten, ja, weil das ist ein komplett neues Spielerlebnis, was man da jetzt sich irgendwie erarbeiten muss, ne? Und wer schneller ist in solcher Hinsicht, sich darauf einzustellen, ist, glaube ich, auch erfolgreicher. Gerade jetzt in dieser Saison habe ich so das Gefühl.
Genau, also so sehe ich das auch. Gut, dass du das auch so ansprichst. Ich würde da auch mitgehen und sagen, dass es vielleicht jetzt so ein paar Tiers gibt, in die man die Kickbase-Bubble oder die Spieler in Kickbase so unterteilen kann. Du hast angesprochen, so etwas niedrigere Marktwerte, das sind dann vielleicht eher so diese Trading-Objekte, diese Trading-Spieler, die man einfach nur einpackt, um die Marktwertsteigerung mitzunehmen und die dann mit Gewinn wieder zu verkaufen. Da sollte man wirklich die Marktwertentwicklung genau im Blick behalten, um da halt auch reagieren zu können, die dann sofort über den Markt zu hauen, sobald die den Anschein machen, zu sinken. Also wirklich dann nur aus reinem Trading-Gesichtspunkt. Und dann gibt es halt gewisse Spieler, die ein Marktwertniveau erreicht haben, wo es dann nicht mehr darum geht, mit diesen Spielern zu traden und Gewinn zu machen, sondern das sind halt wirklich dann so Eckpfeiler in deinem Team, wo es dir dann auch egal ist, ob die Spieler sinken oder halt eben nicht. Und du hältst trotzdem an denen fest, weil du genau weißt, was sie dir auch an Punkte bringen können. Und das ist dann der Marktwert Nebensache. Und dann gibt es aber jetzt auch, dadurch, dass jetzt viele in der Länderspielpause halt wirklich getradet haben, vielleicht der ein oder andere Manager jetzt nach zwei enttäuschenden ersten Spieltagen auch zum Aktionismus neigte, gab es vielleicht auch die ein oder andere Kurzschlussreaktion, wo dann auch wirklich Spieler einfach, ja komm, jetzt habe ich zwei Wochen Zeit, ich hau den jetzt weg, ich kann mir das nicht weiter ansehen. Und trotz dessen, dass sie sinken, muss man sich vielleicht auch die Matchups angucken, die in den kommenden Wochen vor der Nase sind. Zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal Hoffenheim mit rein, die spielen jetzt nach der Länderspielpause gegen Leverkusen. Super unattraktives Matchup für aus Hoffenheimer Sicht, ganz klar, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, dass das jetzt nicht gerade enorme Kickbase-Punkte verspricht. Aber wenn man sich dann deren Programm nach dem Leverkusen-Spiel anschaut, dann werden die Spiele automatisch wieder interessanter. Nichtsdestotrotz sind halt viele Hoffenheimer aktuell sehr stark im Sinkflug, weil halt viele jetzt in der Länderspielpause Hoffenheimer verkauft haben. Mit Blick auf dieses Leverkusen-Spiel, aber mit etwas mehr Weitsicht sind Hoffenheimer dann vielleicht doch wieder attraktiv. Und deswegen kann ich sagen, habe ich auch an einem stark sinkenden Hoffenheimer in der Creator Liga festgehalten, weil ich halt einfach so ein bisschen die Langfristigkeit mit einbezogen habe. Und dann war mir der Marktwert auch egal.
Und das ist natürlich auch unser Auftrag, ja, unser Lehrauftrag, Simon, ja, in diesem Format hier, in unserem Podcast, auch genau dafür zu sorgen, dass wir den Leuten jetzt auch so ein bisschen diesen Weitblick mitgeben, diesen Horizont erweitern, ja, für die, die es nicht eh schon machen und uns dann einfach nur ein bisschen labern hören wollen. Aber diesen Auftrag haben wir ja gerne angenommen und sorgen auch dafür. Und wir werden das jetzt auch in den Episoden, die wir hier haben, etwas, ich sag mal, detaillierter nochmal ausarbeiten für euch, indem wir genau das machen, auch nochmal auf bestimmte Situationen, Matchup-bezogene oder mittelfristig Matchup-bezogene Spielerduelle, Spielerempfehlungen, Go-To-Teams und Co. einzugehen. Also nicht immer nur diesen kurzfristigen Blick auf den nächsten Spieltag und dann, das ist das, ja. Das mag auch mal vielleicht sinnvoll sein, ja. Aber ich bin der festen Überzeugung, der 150-prozentigen festen Überzeugung, dass man jetzt noch mehr Weitblick haben muss, damit man auch versteht, auch bei sinkenden Marktwerten, dieses neue Spielerlebnis sich da einzubrennen, ja, in die Seele, in die Kickbase-Seele einzubrennen, diese sinkenden Marktwerte letztendlich auch mal außer Acht zu lassen, ja, auszuklammern, basierend mal auf vielleicht die nächsten 3 bis 5 Spieltagen, statt immer nur auf den nächsten Spieltag zu achten.
stark sinkende Marktwerte können auch ein Vorteil sein, ne? Weil dadurch, exakt, dass sie so schnell so enorm im Marktwert verlieren, sind Spieler ja dann auch vielleicht sogar günstiger zu haben als in den Jahren zuvor. Und dann kann man halt reagieren, wenn man halt diesen Trading-Aspekt, der natürlich schon enorm im Vordergrund steht. Ich meine, jeder hat lieber Spieler im Team, die einen schönen grünen Pfeil haben, die täglich 200.000, 300.000 steigen. So, das ist einfach ein schöneres Gefühl, als da wirklich so jemanden mit roten Zahlen zu sehen. Das schreckt sofort ab. Aber wie gesagt, es kann halt auch ein Vorteil sein, wenn man halt wirklich einfach nur die Matchups im Blick hat und nicht immer diesen Trading-Aspekt.
Punkt. Die Kernaussage, Fazit dieser Diskussion, dieser Analyse ist, Kickbase ist kein Trading-Game mehr in diesem klassischen Sinne, außer du weißt wirklich, um welchen Spieler es sich handelt und welches Potenzial er mittel- oder langfristig hat, um wirklich Kohle mit diesem Spieler zu verdienen. Aber dieses innerhalb von einer Woche jeden Tag 200.000 Euro Marktwertsteigerung mitzunehmen und dann 1 Million am Ende Cash auf der Tasche zu haben, die Zeiten sind, so hat sich das auch anhört, meiner Meinung nach definitiv vorbei. Und dementsprechend muss einfach auch das Spielsystem neu gedacht werden. Und dafür sind wir da, um euch da in diese Richtung jetzt auch neu einzustellen. Uns neu einzustellen. Wir müssen uns ja auch dementsprechend auch genau darauf ausrichten. Macht ja wenig Sinn, basierend auf den Erfahrungen der letzten Versionen oder der letzten App, da jetzt irgendwelche Empfehlungen auszugeben. Und wir laufen hier komplett immer gegen die Wand. Ne? Macht wenig Sinn. Das ist nicht das, was wir wollen. Das ist auch nicht unsere Intention, sondern wir wollen, dass ihr eure Ligen rasiert. Und dafür stellen auch wir uns dann genau darauf ein.
So schaut's aus.
Sehr schön. Ja, wie haben wir uns denn eingestellt? Sollen wir noch mal ein bisschen über die Nations League schnacken? Die Deutschen, ich habe es gerade schon gesagt, die haben mir natürlich den Popo gerettet bei Serrare, ja, und mich dann in nächsthöheres Schweren gejagt. Haben sie dich genauso überzeugt wie mich? Nicht nur monetär, sondern auch vom Spiel an sich? Und ist die neue Nationalmannschaft, kann man ja eigentlich schon so sagen, ist ja quasi auch da eine Zeitenwende wieder passiert, mal ohne einen Gündogan, ohne einen Kroos, ohne einen Manuel Neuer. War schon ein bisschen strange, oder?
Ja, war sehr, sehr ungewohnt. Speziell so ein Manuel Neuer, der jetzt seit gefühlt 15, 16 Jahren oder was die Nummer 1 da im deutschen Tor war und wenn fit wirklich immer gespielt hat, dann auf einmal nicht mehr in der Nationalmannschaft zu sehen. Das war schon sehr, sehr ungewohnt. Bei Kroos waren wir es ja schon über 2-3 Jahre, glaube ich, gewohnt, ne, bis zur Europameisterschaft. Ja, wenn schon keine Bundesliga läuft am Wochenende, dann doch bitte ein 5-0 in der Nations League gegen Ungarn. So ist es gekommen. Also das hat so ein bisschen entschädigt dafür, dass wir keine Bundesliga hatten. Ja, ich war sehr zufrieden mit dem Spiel, ne? Also ich meine, was soll man auf einen anderen Eindruck haben, wenn man 5-0 gegen Ungarn gewinnt, gegen die man sich in den letzten Jahren ja wirklich zuhauf auch schwer getan hat. Ist ja irgendwie auch so ein Standard-Länderspiel geworden. Gefühlt ist jedes dritte Länderspiel in irgendeinem Wettbewerb gegen Ungarn. Also sind beide Seiten sehr gewöhnt. Und ja, ich glaube, das war jetzt der erste Sieg nach 4-5 Spielen gegen die Ungarn. Ja gut, bei der Europameisterschaft haben wir ja auch gegen die gewonnen. Aber ja, wir haben uns sehr, sehr schwer getan gegen die Ungarn in den letzten Jahren. Und dann so ein 5-0 ist schon ein Statement nach diesen Verlusten in der Nationalmannschaft. Man hat ja nicht nur Qualität auf dem Platz verloren, sondern auch Führungsspieler in der Kabine und neben dem Platz. Und das sah schon sehr, sehr gut aus. Also man hat direkt gespürt, finde ich, dass jetzt andere Spieler in den Fokus rücken, andere Spieler Verantwortung übernehmen und das hat sofort gefruchtet. Also ich muss sagen, seit Nagelsmann macht mir die Nationalmannschaft endlich wieder oder bereitet mir die Nationalmannschaft endlich wieder Freude und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass die Nationalmannschaft einfach wieder näher an den Fan rückt, dass man wieder Freude hat, der Nationalmannschaft beim Fußballspielen zuzugucken und dass da einfach so eine Symbiose zwischen Fans und Team entsteht und ich glaube, wenn wir das bis zur WM, ist ein sehr weiter Vorausblick, aber bis zur WM 26 so beibehalten, dann können wir auch da ein sehr gutes Turnier erwarten.
Werbung. Hey Kickbase-Fans, hier ist Melo. Kennt ihr das Gefühl von Muskelkater nach einem intensiven Training oder nach einem Spiel? Stellt euch vor, ihr könntet euch viel schneller erholen. Mit der FitGun wird das Realität. Die FitGun bekämpft Muskelkater effektiv, beschleunigt die Regeneration und ist super einfach zu bedienen. Egal, ob für eure Beine, Rücken oder Schultern. Sie passt sich perfekt jeder Muskelgruppe an. Sichert euch jetzt 50% Rabatt mit dem Code PELI50, PELI50. Geht dafür auf fitgun.com und dominiert nicht nur hier bei Kickbass eure Liga, sondern auch euren Sport und seid immer topfit. Werbung Ende. Sehe ich auch so. Mich hat es auch riesig für die Debüts oder die Debütanten dann auch gefreut, ne? So ein Pavlovic, also endlich mal nach diesem ganzen Pech und diesen ganzen Krankheiten und diesen ganzen trotz Nominierungen nicht antreten dürfen, ja, weil, was weiß ich, krank, verletzt, was auch immer, dass der da reingekommen ist und sofort auch gezündet hat, ein schönes Törchen gemacht hat, fand ich super. Stiller hat auch einen ganz, ganz tollen Eindruck hinterlassen und hat auch ein ganz tolles Interview danach gegeben. Also, ich bin da ziemlich hyped. Ich freue mich einfach für das Team, dass das jetzt auch genauso nahtlos, in Anführungsstrichen nahtlos, auch so weitergehen kann. Die Offensive macht einfach nur Spaß und lässt alle anderen Mannschaften ja mit Rang und Namen, allen voran Italien, blass aussehen. Geil, wirklich, einfach geil. Diese Nationalmannschaft macht mega Spaß und diesen Spirit jetzt bitte wieder zurück mit in die Bundesliga nehmen, weil guck dir mal so einen Šeško an, ja, der jetzt gestern, also wir zeichnen heute ist Dienstagabend, gestern am Montag mal eben so einen Dreierpack da hingelegt hat. Warum kann so ein Šeško oder warum kann so ein Musiala mit 3 Vorlagen und einem Tor, warum können die das in der Bundesliga nicht umsetzen? Was ist los?
Tja, vielleicht ist da die Qualität bei den meisten Bundesligisten in der Defensivreihe höher als bei Ungarn. Und ich glaube, Šeško hat gegen Kasachstan einen Hattrick gemacht. Ich weiß nicht genau. Aber ja, ich denke mal, wenn jeder, der selber mal Fußball gespielt hat, weiß, dass so Torerfolge, egal gegen welches Team, einfach sich gut anfühlen, Selbstbewusstsein anhäufen und dann ja, geht man auch mit einer gewissen Leichtigkeit in die nächsten Aufgaben, weil man einfach weiß, okay, ich habe das Tor jetzt getroffen, ich bin vielleicht auch so ein bisschen in den Flow gekommen. Von daher können sich alle Šeško- und Musiala-Besitzer berechtigte Hoffnung machen, dass es auch in der Bundesliga an den kommenden Spieltagen erfolgreich weitergeht. Šeško hat ja auch Tage zuvor gegen Österreich per Elfmeter getroffen, das heißt jetzt 2 Länderspiele, 4 Tore. Klingt gut, klingt vielversprechend und ich muss auch sagen, ich bin glücklicher Šeško-Besitzer in meiner Main-Liga und habe das natürlich freudig zur Kenntnis genommen gestern Abend.
Zum Glück nicht in der Creator-Liga, aber darauf können wir mal eben eingehen. Ne? Wie ist denn in der Creator-Liga gelaufen? Das sollten wir mal vielleicht etwas fokussierter jetzt angehen. Wir haben ja auch alle unsere WWchen hier, auch in der Länderspielpause müssen wir in unserer Creator-Liga auch an unseren Teams arbeiten. Vielleicht nochmal zur Information, gestartet sind wir mit einem Draft-System, 5 Picks, also 4 letztendlich, ne, kategorisiert, 4 Picks im Snake-System und ein Hidden Jam. Und 160 Millionen Startbudget nur. Ne? Und ja, vielleicht kannst du mir erzählen, wie ist denn da bei dir aktuell der Status? Denn Props gehen raus an Kickbase Kobold, unseren lieben Kevin. Der hat nämlich ein schönes Posting mal rausgehauen. Wie zufrieden sind wir mit unseren Teams aktuell und mit den ersten 2 Spieltagen? Alle so um die 7 von 10 in der Bewertung. Ich glaube, du auch, ne? Bei 7 von 10, summa summarum.
Ja, ich glaube, 6 von 10, 7 von 10, ja.
Oder 6 von 10, 7 von 10. Oh, wow. Wir sind ja alle ähnlich gestartet, ne? Haben wir ja in der letzten Episode schon gesagt. Aber was hat sich denn da bisher ergeben bei dir in der Zwischenzeit?
Also, ich bin mit meiner Länderspielpause richtig zufrieden. Also, ich habe viel an meinem Team arbeiten können. Ich habe auch viele Spieler bekommen, die ich haben wollte. Damit bin ich wirklich sehr zufrieden. Ich kann jetzt noch mal kurz sagen, was sich verändert hat. Ich habe meinen hochgeliebten Grabara verkauft, der mir an den ersten beiden Spieltagen jeweils einen fetten grünen Balken geliefert hat.
Den wolltest du mir für 17 Millionen übrigens andrehen, ne? Du Hund.
Ja, und schlussendlich habe ich ihn an einen direkten Konkurrenten für 16,5 Millionen verkauft. Das waren immer noch 1,5 Millionen über Marktwert. Das heißt, mit dem habe ich jetzt auch dann seit meinem Kauf ein paar Millionchen Gewinn gemacht, was natürlich auch lecker schmeckt. Jetzt aber einmal kurz dazu, warum ich mich dazu entschieden habe, Grabara zu verkaufen. Ich habe einfach gesehen, dass ein günstigerer Stammkeeper auf den Markt gekommen ist, in Person von Vasili von Pauli. Und ihr kennt mich jetzt alle über die letzten Jahre. Ich bin einfach Verfechter davon, auf der Torhüter-Position so günstig wie möglich wegzukommen, um Transferbudget freizumachen für Verteidiger, Mittelfeldspieler und Angreifer. Und dann hat sich da die Gelegenheit geboten, dass ich diesen Vasili für 8,5 Millionen vom Markt kaufen konnte. Und ja, dann war für mich klar, Grabara wird verkauft. Und wenn man sich jetzt die Transfersummendifferenz anschaut, habe ich jetzt Vasili im Tor plus 8 Millionen Transferbudget freigemacht durch den Grabara-Verkauf. Natürlich mache ich punktetechnisch und qualitativ einen Verlust auf der Torhüter-Position, aber den nehme ich in Kauf, weil ich jetzt einfach 8 Millionen mehr Transferbudget habe für einen soliden Mittelfeldspieler oder einen guten Verteidiger, was auch immer. Und damit fühle ich mich persönlich einfach wohler. Weil ein Torhüter mit 15, 16 Millionen im Tor zu haben, das ist mir irgendwie zu teuer, auch wenn er gute Punkte macht. Also das zur Torhüter-Position. Dann habe ich mich von zwei Paulianern getrennt. Ich habe Metcalf und Hauke Wahl verkauft, nachdem sie mir am zweiten Spieltag zusammen nur 97 Punkte gemacht haben. Das war mir dann einfach punktetechnisch zu wenig für, also gemessen auch am Marktwert. Ich glaube, Metcalf war auch so um die 8,5 Millionen wert. Hauke Wahl war auch so 8 Millionen wert. Also die hatten schon auch relativ hohe Marktwerte für wenig Punkte leider. Und dann habe ich gedacht, komm, die Länderspielpause ist prädestiniert dafür, die jetzt zu verkaufen und mich da anders aufzustellen. Und ich habe mich von Timo Becker getrennt, den ich notgedrungen die ersten beiden Spieltage in der Startelf hatte von Holstein Kiel. Und Manon Busch von Heidenheim musste ich aufstellen als 500k Lückenfüller. Genau, und neu dazugekommen sind, lass mich so, ich habe mir den Elvedi geholt von Gladbach für die Verteidigung, weil in der Verteidigung war ich sehr, sehr dünn besetzt dann durch den Verkauf von Busch und Hauke Wahl. Und auch Timo Becker, also drei Verteidiger abgegeben und deswegen musste da ein bisschen was passieren. Da habe ich mir jetzt den Elvedi geholt für knapp über Marktwert, mit dem ich sehr zufrieden bin. Ich habe mir Bichiabu geholt für knapp über Marktwert, wo ich jetzt auch meine Hoffnung reinsetze, dass der vielleicht gegen Union am kommenden Wochenende nochmal in der Startelf steht. Und aktuell habe ich noch den Geschwill von Kiel als stark steigenden Trading-Filler drin und da werde ich versuchen, noch irgendwie einen Stammspieler oder einen besseren Spieler aufzustellen, wenn er dann aufhört zu steigen. Also diese Position hoffe ich noch verbessern zu können. Im Mittelfeld ist neu dazu zugekommen Osterhage vom SC Freiburg. Auch da habe ich, glaube ich, 1,5 oder 2 Millionen über Marktwert bezahlt, weil den wollte ich unbedingt haben mit Weitblick, weil Freiburg jetzt 3-4 sehr interessante Matchups in Folge hat und ich Osterhage absolut gesetzt sehe aktuell unter Schuster und da erhoffe ich mir schon auch den einen oder anderen grünen Balken. Und er ist nach Hause gekommen, Melo.
Ich frag mich die ganze Zeit, wann erwähnst du das? Ehrlich, was ist mit dir?
Das Beste kommt zum Schluss. Er ist nach Hause gekommen. Ja. Und zwar habe ich Justin Njima verpflichtet von einem Konkurrenten. Ich glaube von Kickbase Meme oder boah, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube von Kickbase Meme. Habe ich
siehst den du mal, was du für ein Manager bist, ne? Du Heuschrecke, Alter, ehrlich. Ist dir scheißegal, von wem du was kaufst oder an wen du was verkaufst. Hauptsache nur an dich denken, ehrlich.
Nicht von Kickbase, von
Meme. Aber so bin ich auch, keine Sorge.
Sorry. Genau. Ich habe den für 13,5 Millionen von ihm abgekauft und der ist aktuell 12,4 Millionen wert. Das heißt, so für 1,1 Millionen über Marktwert, finde ich, ist das auch ein absoluter Schnapper gewesen. Der steigt auch noch so 160.000 am Tag und den habe ich explizit gekauft mit Blick auf das kommende Matchup, denn da spielt Werder Bremen gegen Mainz 05 und da hoffe ich, dass Njima mir ein paar Scorer oder halt gute Punkte bringt und dann schöne Marktwert steigt und dann werde ich ihn wahrscheinlich vor dem vierten Spieltag, denn da geht es gegen Bayern München, wieder verkaufen müssen.
Und ich habe noch ganz enthusiastisch kommentiert, es wächst zusammen, was zusammengehört.
Vielleicht kann ich es mir auch erlauben, ihn nicht aufzustellen, also ihn zu halten und vielleicht auch gegen Bayern aufzustellen. Mal gucken.
Ja, klar.
Bis dahin fließt noch viel Wasser den Rhein hinunter. Aber ich bin richtig glücklich, dass ich jetzt in Jimma zumindest mal fürs Mainz-Spiel habe. Und ich kann sagen, in meiner Main-Liga mit meinen Jungs habe ich ihn auch geholt. Also in Jimma ist in meinen beiden Ligen am Start. Er ist zu Hause, da wo er hingehört. Ja, das ist mein Team, so wie es Stand jetzt aussieht. Ich habe noch eine unbesetzte Position. Da muss ich noch mir überlegen, wie ich es mache. Ein Verteidiger, ein Mittelfeldspieler wird noch verpflichtet. Ein paar Millionchen habe ich noch auf der hohen Kante. Und dann finde ich, dass mein Team ganz gut aufgestellt ist.
Ja, finde ich auch. Für einen sechsten Platz ganz gut aufgestellt.
Hast du so eine Prediction? Was erwartest du von meinem Team, wenn du dir das anschaust? Ich kann ja noch mal zur Vollständigkeit halber. Ich habe noch Prass drin gegen Leverkusen, aber danach gute Matchups. An dem habe ich festgehalten, obwohl der 500.000 am Tag sinkt. Dann habe ich Maxi Bayer noch vorne drin. Dortmund noch viele gute Matchups jetzt in den kommenden Wochen. Der sinkt aber auch um 500.000. An dem halte ich aber trotzdem fest. Und dann habe ich noch Gnabry und Kane. Was tippst du so, wenn das Team so steht, plus noch ein weiterer Spieler, der noch kommen soll? Was kann ich erwarten am kommenden Spieltag?
Also am kommenden Spieltag, wir sprechen ja gleich über Bayern und Gnabry ist halt ein schwieriges Thema. Also unter der Voraussetzung, dass er spielen wird, ja, zwischen 800 und 1000 Punkten ist alles drin bei dir.
Okay, ja, würde ich nehmen. Ich habe die Vision, dass es vielleicht sogar über 1000 werden, denn die 800 habe ich ja auch schon vorher geschafft mit noch so Timo Becker und mit meinen Paulianern. We will see. Aber jetzt zu dir, Melo. Wir brauchen noch einen Überblick von dir.
Ja, ich habe nur Baustellen. Ohne Witz. Also ich habe noch eine unbesetzte Position und zum Glück auch nur noch einen Spieler, der kein Punkter ist, und das ist mein Torwart. Wobei ich auch sagen muss, dass mein Stürmer vorne drin, Vertessen, mein Hidden Jam ist. Das ist auch noch nicht so ganz klar, was mit dem dann ist. Also das heiligt ja immer in der Offensive, ich weiß es. Aber ich glaube, ich habe einfach zu viel Kohle im Mittelfeld geblockt. Und das ist im Moment einfach meine riesen Baustelle. Das ist das Problem. Ich spiele in einem 3-6-1, ja, weil ich einfach vorne nichts anderes neben Vertessen irgendwie hinkriege. Beziehungsweise einen 4-5-1. Das kommt jetzt immer ganz darauf an, welche Stelle ich noch irgendwie besetzen kann. Habe jetzt über die Länderspielpause nicht ganz so viel getradet. Ich hatte jetzt Drexler drinnen, habe ich verkauft, weil der auch stark gesunken ist. Ich hatte Hong, weil ich den wirklich als sehr, sehr aussichtsreichen, sehr potenziell starken Spieler mittelfristig auch sehe. Aber ich kann es mir bei 160 Millionen Budget und der Kohle, die ich jetzt ganz zu Beginn brauche, in der aktuellen Phase einfach nicht erlauben, zuzugucken, dass der 600.000 am Tag sinkt. Funktioniert nicht bei dem Marktwert. Dann habe ich den irgendwann im schlimmsten Fall mit 6 Millionen miese da im Team und dann zündet der mal 2-3 Spieltage nicht. Dafür hättest du dir für den Marktwert auch andere Leute dann irgendwie rechtzeitig holen können. Und das ist gerade so diese Situation. Ich habe viel auf Leipziger gesetzt, weil ich da wirklich sehr, sehr gute Matchups in den nächsten Wochen sehe. Unter anderem habe ich mir jetzt Kampel ins Team geholt als günstigen, definitiv auch noch für den nächsten Spieltag als günstigen Starter. Da bin ich fest von überzeugt. Gehen wir gleich auch noch im Go-To auf ihn ein, beziehungsweise grundsätzlich auf Leipzig ein. Bin auf einen Heidenheimer gegangen, auf Föhrenbach, den habe ich mir noch geholt. Und zwar eigentlich als Anlageobjekt während der Länderspielpause. Habe jetzt während der Länderspielpause 2 Millionen plus gemacht mit ihm. Fand ich einfach mega geil. Dann nochmal einen Beck, den hatte ich mir auch nochmal geholt als Spekulationsobjekt. Habe ich aber auch schon direkt wieder verkauft. Vermehren hatte ich geholt, den habe ich aber dann mit knapp 1 Million plus dann verkauft. Habe ich noch versucht, an einen Mitmanager zu verkaufen, aber da ist auch zu viel Fluktuation und ist auch noch nicht so ganz klar, wann er mittelfristig und so zünden wird. Ist halt einfach auch der Situation bedingt. Da bin ich ja nicht der Einzige da in unserer Liga, der diese gleiche Problematik hat. Ne? Einfach bedingt durch den Markt, durch das Budget, was wir da hatten, ne? Mit 160 Millionen. Ja, und halt die dicken Fische, auf die ich gerade gehe und die ich auch alle halte, ne? Stiller, der 500.000 am Tag fällt, Kimmich im Moment bei auch fast 500.000 am Tag, der fällt, Chan, wenn man ihn als dicken Fisch benennen möchte, ja, aber ist halt als Kapitän immer gesetzt, 20 Millionen Marktwert, macht im Schnitt momentan 90er, fällt auch, ja, Gittens, ja, Perspektivspieler, hype ich von der ersten Sekunde an, jetzt auch mit einer Alternative drin, steigt aber trotzdem, aber auch 20 Millionen, ne? Da sind so diese Kaliber. Bei Garcia, den habe ich auch mit 20 Millionen mittlerweile Marktwert. ist der einzige, wo ich sage, das Budget könntest du jetzt freimachen, um gegebenenfalls nochmal in Torwart zu investieren. Da kommen jetzt ein paar auf den Markt. Und oder in die Offensive, wenn eine gute Alternative da wäre. Weil da ist mir einfach das Thema zu heikel, diese Kopfschmerzen bei Leverkusen. Da kannst du ja mittlerweile gar keinen predikten, außer so einer Achse wie Wirtz, Boniface, Xhaka. Noch nicht mal den Torwart kannst du da predikten. Und jetzt kommt ja noch die Champions League dazu. Also das ist ja Hanebüchen, ja, da zu sagen, da gehst du immer schön safe auf den und den und den und den. Also das wäre so mein erster Kandidat die nächsten Tage, wo ich sagen würde, von dem würde ich mich wahrscheinlich wohl trennen.
Ja, also wenn ich habe dein Team gerade geöffnet auch, Melo. Also dein Mittelfeld ist natürlich wirklich hochkarätig besetzt. Also das ist wirklich ein Meta-Mittelfeld, würde ich sagen, oder so ein End-Team-Mittelfeld. Ja. Aber du hast echt große Baustellen in der Defensive und speziell auch im Sturm, ne? Also du bist da, also im Sturm bist du wirklich nur mit Vertessen aufgestellt und das natürlich nicht zufriedenstellend und das jetzt auch schon seit 3 Spieltagen, ne?
Das wäre jetzt der 3. Spieltag, genau.
Ja, boah. Also, ohne dir jetzt irgendwas schmackhaft zu machen, würde ich dir, glaube ich, empfehlen, einen Mittelfeldspieler, der ein bisschen was an Budget bringt, zu verkaufen.
Empfehle ich mir ja selber schon.
Ja, genau. Und also ich werde Thiago Tomasch von Wolfsburg verkaufen, der aktuell gesetzt ist in der Startelf. Der Stürmer, falls du Interesse hast, könntest du Thiago Tomasch von mir bekommen.
Digga, willst du mich verarschen oder was? Was will ich mit dem? Fantasie nicht rum, um mir irgendwas zu verkaufen.
Ist nur, andere Kaliber ist nur ein Angebot. Am Markt.
Was will ich mit Thiago Tomasch, Alter? Wolfsburg. Ja, ich meine, du meinst es ja auch nur gut. Ich habe dich ja auch lieb. Alles gut.
Genau, ich will ja auch, dass wir...
Ja, aber das ist das Problem, ne? Also ich bin einfach zu gut aufgestellt im Mittelfeld und habe halt die Breite oder mein Risiko nicht gestreut. Ja, und das liegt im Moment im Mittelfeld. Und dann hast du halt solche Kaliber, die sich entweder, weiß ich nicht, gegenseitig hier die Punkte wegnehmen, ja, in Anführungsstrichen, weil sie einfach ihr Potenzial verschenken und gegebenenfalls dann auch noch rotieren. Das ist halt momentan das Problem. Und da habe ich jetzt einfach auch während der Länderspielpause nichts Großartiges, Adäquates an Ersatz gefunden, um zu sagen, so ein Garcia mit 20 Millionen tauscht mal aus gegen einen guten Abwehrspieler, der wirklich safe Stamm ist. Wobei ich sagen muss, die beiden, die da drin sind mit Fürnbach und insbesondere Terz, das ist ja mein Transfer bisher, mein Lieblingstransfer, der beste Mann meiner Meinung nach, hinten in der Abwehr bei mir, auch langfristig, den hatten wir auch in der letzten Episode auch nochmal ganz kurz erwähnt, der wird eine Rohpunktemaschine, ganz klar. Also auf den bin ich sehr, sehr stolz, dass ich den im Team habe und er hat eine schöne Upside, da bin ich froh drum. Aber wie gesagt, das Mittelfeld, da muss ich jetzt noch optimieren und da vielleicht ein oder zwei rausnehmen, um dann halt das Risiko zu streuen, wenn ich verdammt nochmal adäquaten Ersatz bekomme. Das ist halt das Riesenproblem. Hasim Pöti, der setzt da Richtpreise rein, jenseits von Gut und Böse. Kannst du auch vergessen. Viele Grüße auch nochmal hier an der Stelle an Pöti. Und alles andere ist halt nur Müll, was mir da angeboten wird. Thiago Tomasch, Alter.
Der hat aktuell einen Marktwert von 8,5 Millionen, Freundschaftspreis 9,7. Kriegst du ihn?
Geh spazieren.
Ich wollte es nur erwähnen. Vielleicht meldest du dich.
Pass mal auf, was passieren wird. Thiago Tomasch Dreierpack am Wochenende.
Ey, durchaus denkbar. Wenn ich Spieler verkaufe, dann fangen die an zu zünden. Also eigentlich ein gutes Omen für dich. Du solltest zuschlagen. 1,2 Millionen über Marktwert, kann man nicht meckern.
Bei dir schlage ich irgendwann zu, wenn du nochmal so eine Empfehlung rausgibst.
Tert finde ich super geil, dass du den im Team hast. Ärgert mich ein bisschen, dass ich den nicht bekommen habe.
Den finde ich gut. Bin ich wirklich stolz drauf.
Ja. Und mit Kampel hast du einen guten.
Naja, aber nur so einer. Ja, genau. Also das sind so die beiden, wo ich sage, das sind meine bisherigen, wenn man sie so nennen möchte, Königstransfers für die Budgets, die wir da zur Verfügung hatten. Ja, plus Garcia, den ich dann mal nach Spieltag 2 geholt habe, weil in Ansätzen zeigt er ja auch, was er kann. Aber diese verdammte Rotation bei den Leverkusenern, das ist mir einfach für 20 Millionen zu viel Kopfschmerz. Und die Kohle kann ich viel, viel besser in den Torwart. Zetterer kommt jetzt auf den Zentner kommt jetzt auf den Markt. Habe ich Zentner gerade gesehen?
Ja, ich glaube Zetterer aber auch.
Zetterer
sind jetzt einige im Kicker. Ne?
Genau.
Ja, Zetterer läuft morgen früh
ab. Ja, Zentner auch, sehe ich gerade. Genau. Ja, also vielleicht gehe ich da auf den Torwart. Muss ich mal gucken. Ne? Oder ich quatsche noch irgendwie jemanden, irgendeinen Stürmer ab.
Thiago Tomasch.
Mal sehen. Genau.
Ja. Genau. Naja, mir fällt es schwer, da eine Punkte-Prediction für den dritten Spieltag abzugeben, Melo, weil halt in der Defensive noch was passieren wird und muss. Und natürlich auch im
ja, ich
Angriff.
Ich habe ja auch noch ein bisschen Budget,
Also, genau, ja, du hast auch ein Budget. Also es, ja, da wird es genau. bis Freitag noch viel Bewegung geben, von daher. Ja, aber ja, dein ja. Mittelfeld, das genau. sieht schon gut aus. Wenn alle starten sollten, wovon ich Stand jetzt ausgehe, dann werden die auf jeden Fall Big Points machen.
Ja. Hilft mir noch nicht viel, ne? Wenn vorne und hinten irgendwie was fehlt. Aber ist alles noch Baustelle, alles gut. Das ist der Klassiker, ne? So Spieltag 1 bis 4, 5, da setzt du die Grundlagen und bis dahin muss das jetzt stehen. Und dann läuft das. Dann rasiere ich dich wieder. Okay. Ja, dann wollen wir mal gucken, wie wir rasieren, denn jetzt lass uns mal auf den nächsten Spieltag eingehen. Lass uns mal zu Go-To wechseln.
Go-To.
So, und im Go-To haben wir, so wie immer, drei Matchups rausgesucht. Auf die gehen wir jetzt mal im Detail ein, schauen uns mal Besonderheiten an zu Personalien und gehen mal in die Startelf-Prediction und schauen mal unser Bestmögliches, was wir da rausgeben können. Wo wir der Meinung sind, das wird höchstwahrscheinlich die Startelf, um die es dann geht. Wir fangen wieder unten an, Platz 3. Diesmal keine Stuttgarter übrigens dabei, was mich wundert. Aber ja, das liegt einfach daran, weil sich diese drei einfach jetzt ergeben. Ja, der Rest ist einfach nur Pipifax, was da an Matchups da ist. Ist einfach.
Es ist so ein bisschen naja. Der Spieltag der Mismatches. Also es gibt so ja. 4, 5 Matches, wo man wirklich einen klaren Favoriten oder ein Team herauspicken kann, was ein hohes Punktepotenzial hat. Und ja, Stuttgart hat ein solches Matchup am kommenden Spieltag wohl eher nicht. Und von daher haben wir uns für drei andere entschieden. Genau, okay. Auf der 3, nämlich Leipzig gegen Union Berlin. Union ja jetzt auch unter Svensson ist der Trainer, ne? Ja. Unter Bo Svensson auch so ein bisschen der Fischer-Ansatz. Sehr destruktives Spiel, viele lange Bälle, viele Zweikämpfe, hinten sicher stehen und vorne irgendwie einen reinwursteln. Also die haben sich ja auch mit Ach und Krach da irgendwie zum Sieg gegen Pauli gebracht. Durch so ein abgefälschtes Ding von Hollerbach. Und ja, daraus lässt sich halt entnehmen, dass Leipzig da wirklich ein hohes Punktepotenzial gegen die haben wird. Dadurch, dass sie sehr viel Ballbesitz wahrscheinlich bekommen werden. Union wird sagen, hier komm, nehmt den Ball und zeigt mal. Wir igeln uns hinten rein und versuchen dann irgendwie über eine Döki-Ecke vorne das 1-0 zu machen, den Lucky Punch zu setzen. So gute alte Urs Fischer Prime von Union Berlin. Aber ja, die Punktepotenziale bei den Leipzigern, die sind dadurch sehr, sehr hoch. Ich glaube, dass da viele Spieler, viele Ballkontakte, viele Ballaktionen haben werden, Offensivaktionen haben werden, viele Pässe auch im vorderen gegnerischen offensiven Drittel. Das ist alles sehr, sehr Kickbase-relevant, Kickbase-attraktiv und Leipzig somit verdienter Platz 3.
Definitiv. Šeško übrigens traf in den vergangenen Saison in beiden Spielen gegen Union, ne? Und jetzt den Dreier, den er da jetzt rausgeholt hat gestern. Mein heimlicher MVP-Favorit, würde ich schon sagen, ne?
Was ich bei Šeško so spannend finde, ist auch die Entwicklung, die er genommen hat, gerade im spielerischen Bereich. Also ich finde das Leverkusen-Spiel vor der Länderspielpause, da hat er so viele Aktionen auch an der Mittellinie gehabt, wo er Bälle festgemacht hat, wo er gedribbelt ist, wo er zwei Gegenspieler hat aussteigen lassen. Er hat ja auch den schönen Steckpass auf Openda gespielt, zum 2-2, glaube ich, war das. Also der hat jetzt nicht nur so diese Brecher-Mittelstürmer Rolle bei Leipzig, sondern auch so diesen spielerischen Part. Und das macht ihn auch nochmal attraktiver für Kickbase-Punkte. Wenngleich ihm natürlich dadurch, dass er etwas in einer etwas tieferen Rolle auch agiert, vielleicht der ein oder andere Abschluss auch fehlen wird. Aber ich denke mal, das ist so ein Nullsummenspiel. Also unterm Strich kommt das wahrscheinlich plus minus null aufs Gleiche hinaus, was seine Kickbase-Punkte angeht. Aber ja, er hat gezeigt jetzt in der Länderspielpause, dass er treffen kann, dass er weiß, wo das Tor steht, dass er gut in Form ist und wir haben alle die Hoffnung, dass er das gegen Union auch zeigen wird.
Die letzten beiden Duelle 3-0 und 2-0 für die Leipziger. Davor 5-mal in Folge gegen die Köpenicker. Immer 2-1, ne? Das ist auch geil. Übrigens, Leipzig macht Leverkusen-Dinge. Leipzig jetzt seit dem Sieg gegen die Leverkusener, habe ich gelesen, jetzt seit 13 Spielen ungeschlagen. Leute.
Stark, ja, Leipzig ist echt.
Finden wir das gut oder finden wir das nicht gut?
Ja, ich denke mal so aus fußballromantischer Sicht, da ist man ja gespalten, was Leipzig angeht. Ich sage, ich mag Leipzig jetzt nicht übermäßig doll, aber ich erkenne den attraktiven Fußball an. Schau den gerne beim Fußballspielen zu. Die hatten jetzt auch in den letzten Jahren immer super coole Kicker in ihren Reihen, die einfach richtig geil zocken konnten. Das fand ich mal ganz nice. Aber aus Kickbase-Sicht finden wir das natürlich umso besser, ne? Wenn die gut performen, wenn die seit vielen Spielen ungeschlagen sind, wenn man Leipziger im Team hat, das hört man natürlich gerne.
Ja. Und wenn man sich auch mal die Matchups dann anschaut, der Leipziger, wie was da noch alles als nächster Gegner kommt, ne? Danach St. Pauli, danach Augsburg, danach Heidenheim, danach Mainz, danach Freiburg, also bis zum 8. Spieltag würde ich schon sagen. Rein da und einfach genießen als Kickbase-Fan und Kickbase-Manager.
Leipziger to the moon.
Eisen.
Ja, to definitiv. Also wirklich
wie
jetzt auch
wir denn
über anderthalb Monate ein super interessantes und hoffentlich auch relevantes Kickbase-Team. Ja.
Definitiv. Lass uns aber nochmal auf ein paar Namen eingehen. Was ist mit Nusa? Was ist mit Bitsiabu? Was ist mit Kampe, den ich ja jetzt halte? Was ist mit Vermehren? Also ganz so safe sind manche Positionen ja noch nicht. Ne? Es sind halt auch viele offene Baustellen, die wir da haben. Einzig das Spielsystem ist immer das gleiche, in Anführungsstrichen. aber was passiert jetzt mit solchen wie Bichabu oder Nusa? Der hätte es ja auch gut gemacht. Ne? Also hätte ich auch gar nicht gedacht, dass der so gut einschlägt, die paar Einsatzminuten, die er da bisher gemacht hat. Also
im Pokal gleich getroffen nach Einwechslung, am ersten Spieltag nach Einwechslung direkt getroffen, jetzt gegen Leverkusen nach Einwechslung direkt einen Assist geliefert. Also der kam wirklich jetzt dreimal als Joker und hat dreimal knallhart zugestochen. Und also der hat wirklich enorme Joker-Qualitäten jetzt schon bewiesen, was vielleicht auch Rose so ein bisschen mit einbeziehen wird. Okay, wir haben da einen auf der Bank, wenn ich den reinwerfe, dann bringt der uns direkt einen enormen Impact. Aber ja, er drängt sich natürlich mit seinen Joker-Einsätzen auch für die Startelf auf. Und da könnte es halt unter Umständen auch so kommen, dass er jetzt gegen Union vielleicht auch mal seinen ersten Startelf-Einsatz bekommt. Bleibt abzuwarten. Und das ist halt auch dann, oder damit steht und fällt auch die Systemfrage. Denn ich glaube, dass wenn Rose sich für Nusa in der Startelf entscheidet, dann zu Lasten von Bichabu. Dadurch wird dann keine Dreierkette mehr hinten gespielt, sondern da wird dann auf Viererkette umgestellt und somit nimmst du halt einen aus der Defensive raus und hast dafür einen Offensiven mehr. Oder du gehst halt nochmal mit der Dreierkette und stellst Bichabu auf. Dann zu Lasten eines Offensivspielers, der dann wahrscheinlich Nusa sein wird. Ist halt ein bisschen kompliziert. Schwer zu predikten, wie Rose sich entscheiden wird, weil Bichabu hat gegen Leverkusen zum ersten Mal in der Startelf gestanden, hat durchgespielt, aber man muss auch ehrlicherweise zugeben, er hatte so seine Probleme. Also er sah bei zwei Gegentoren, oder die haben ja nur zwei kassiert, aber der sah bei beiden Gegentoren meines Wissens nach nicht optimal aus, beziehungsweise er hatte so zwei, drei Wackler halt drin. Ne? Und klar, er hat gegen das beste deutsche Team zurzeit gespielt. Das gehört auch zu weit dazu und dafür war es solide, seine Leistung, aber ich weiß halt nicht, ob seine Leistung ihn jetzt ein erneutes Spiel in die Startelf katapultiert. Das ist spannend. Wenn wir aber jetzt mal auf Namen eingehen, die auf jeden Fall safe sind, dann können wir da den Mitmanagerinnen und Mitmanagern sicherlich auch ein bisschen was mitgeben. Also ich glaube, dass ein Klostermann wird nochmal definitiv die Chance in der Innenverteidigung bekommen.
Klar.
Genauso. Luke Heber, genau. Gulaschi im Tor sowieso. Dann die beiden Schienenspieler oder respektive klassische Außenverteidiger Raum und Henrichs auch mehr als safe. Und halt dieses Offensiv-Trio.
Super den Eindruck, ne? Raum bei der deutschen Nation. Ja, also ich fand ihn
ganz klar. Ich mega. Glaube auch, dass Raum aktuell die Nase gegenüber Mittelstädt vorne hat in der Nation.
Ja. Definitiv. Das war schon bei der EM, da war das schon abzusehen.
Ja. Dann Šeško, Xavi und Openda, dieses Offensiv-Trio auch zu 100% gesetzt.
Heiligen drei Könige.
Genau, und dann im zentralen Mittelfeld gibt es halt einmal Haidara und Kampel. Ich sage, Kampel definitiv gesetzt, dadurch, dass er jetzt an den ersten beiden Spieltagen wirklich starke Leistungen gezeigt hat und sich somit halt auch einen erneuten Startelf-Einsatz verdient hat. Die Alternative wäre Vermehren, der aber jetzt gerade erst neu ist. Ich weiß nicht, ob er jetzt direkt schon bereit ist dann für die Startelf. Ja. Und dafür hat es Kampel einfach zu gut gemacht. Das heißt, da würde ich fast so weit gehen, dass Kampel alternativlos in der Startelf stehen wird. Also da würde ich den Managern die Sorge nehmen. Und daneben Haidara. Ich habe jetzt aktuell keinen neuen Stand, was seine Gehirnerschütterung angeht, nachdem er da ja von Boniface den Fallrückzieher abbekommen hat.
Alter, der da zusammengesackt ist. Ich dachte, da müssen die jetzt irgendwie was absperren oder so. Wirklich, ich habe so einen Schiss bekommen.
Genau, also da würde ich halt wirklich jetzt mir eine Alternative bereithalten, dass wenn auf der Pressekonferenz, am Donnerstag wird die wahrscheinlich sein oder halt am Freitag, wenn da dann News zu Haidara kommen, dass er wohl noch vielleicht unsicher ist oder sicher ausfällt, dann, dass man da dann darauf reagieren kann, weil da kann ich mich aktuell nicht zu einer Prediction hinreißen lassen, wie das aussehen wird. Ja. Und dann halt eben Bichiabu oder Nusa. Ich kann sagen, in der Creator Liga werde ich es wahrscheinlich mit Bichiabu nochmal probieren und hoffen, dass er gegen Union nochmal seinen Startelf-Einsatz bekommt. Danach kann man sagen, kommt Orban ja aus der Sperre auch wieder zurück. Dann ist er eh erstmal wieder außen vor, meiner Meinung nach. Ich würde aber trotzdem sagen, Nusa, nach diesen starken Eindrücken, die er gezeigt hat, trotzdem auch aufstellen. Weil, selbst wenn er als Joker kommt, ey, der hat jetzt dreimal Joker abgeliefert. Da würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen, dass das gegen Union nicht auch der Fall sein wird.
Ja. Cool. Ergebnis?
Ist das in Leipzig oder in Union?
In, ja, zu Hause in Leipzig.
3-1 Leipzig.
Ich sag 3-0. Stark. Wer soll es machen? Ich hoffe Vertessen, aber ich glaube es nicht.
Ja, aber Vertessen wird ja nicht in der Startelf stehen, sondern Thiago Tomasch.
Achso. Ja, klar. Spielt der jetzt für Union oder was?
Nee, aber der Thiago Tomasch wird deinen Sturm anführen am kommenden Spieltag in der Creator League.
Digga, du müsstest mir noch Geld für den mitgeben. Ohne Witz, ehrlich. Was 9,7. Erlaubst du dir? Was für eine Frechheit bei dem nächsten Gegnern, die Wolfsburg noch hat.
Ich kann ihn dir noch schmackhafter machen. 1,2 Millionen über Marktwert kriegst du ihn. Der steigt 300.000 am Tag. Das heißt, bis Freitag hast du die 1,2 dann drin.
Die nächsten Gegner, Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart. Erst Anfang Oktober, am 6. Spieltag, Bochum, danach Bremen, danach Pauli. Dann hätte ich gesagt, okay, könnte man drüber nachdenken. Ja? Und dann noch nicht mal für 1 Million Overpay, Alter. Vielleicht maximal zum Marktwert. 1 Euro drüber. Oder hier, dieser eine hier von Baris Ferreras. Ja, 80 Euro. Ganz arm, 80 Euro. Na gut, so, wir driften ab hier. Okay, 3-0 und 3-1. Wir werden sehen. Gehen wir weiter. Platz 2. Wir gehen zum nächsten heißen Team der nächsten Wochen, kann man sagen. Wochen. Der glorreiche SC Freiburg. Und das einfach dem Gegner geschuldet. Zu Hause, richtig geil. Ja, das haben sie am ersten Spieltag schon gezeigt, was die da drauf haben. Gegen noch ekligere Bochumer, ja, aber das Ding wird safe ein würdiger Platz 2 in unserer Go-To-Team-Analyse hier. Und
sehe ich absolut kurz genauso.
Eben schon mal den Weitblick geben kann, ja, den wir eben gerade schon gesagt haben. Also nächster Spieltag Bochum, danach Heidenheim, danach Pauli, danach Bremen, danach Augsburg. Auch da erst am 8. Spieltag, Ende Oktober, kommen dann erst die Leipziger. Ja. Also da würde ich sagen, nächste Gegner, der auf Augenhöhe oder vielleicht sogar darüber liegt, um den Freiburgern da nochmal ein paar Punkte abzuknapsen. Aber die anderen, die sind alle definitiv Vollgas auf Freiburg.
Vor allem das Geile ist, die haben es ja am ersten Spieltag gegen Stuttgart schon überragend gemacht und die haben auch kein schlechtes Spiel gegen Bayern gemacht. Also die scheinen wirklich sich ja gar nicht schwer zu tun jetzt nach dem Streichabgang, die scheinen richtig gut zu funktionieren und ja, die kommenden Matchups sind super attraktiv und versprechen enorme Kickbase-Punkte. Und das Geile zusätzlich ist, wir können uns eigentlich sicher sein, was die Startelf angeht, weil in meinen Augen sind Stand jetzt alle Positionen alternativlos, weil die Spieler auf den jeweiligen Positionen das einfach so gut gemacht haben, dass sie sich es verdient haben, weiterhin zu starten. Atubolu kommt zurück, das ist noch wichtig zu erwähnen, genau. Der war ja verletzt. Der kommt zurück, der wird wieder sicher im Tor stehen, also da auch definitiv eine Kaufempfehlung, wenn er jetzt auf den Märkten ist, einpacken. Die Viererkette hinten sehe ich relativ sicher mit Kübler als Rechtsverteidiger, Lienhardt als linker Innenverteidiger, Günther als Linksverteidiger. Die einzige offene Position ist halt noch die zweite Innenverteidigerposition. Da hat es zweimal jetzt Rosenfelder gemacht, auch recht solide. Aber Ginter ist wieder fit und da kann man von ausgehen, dass Ginter auch fit genug sein wird, am kommenden Wochenende schon in der Startelf zu stehen. Ansonsten das zentrale Mittelfeld mit Maximilian Eggestein, Osterhage, am kommenden Spieltag auch gegen sein Ex-Team Bochum und Merlin Röhl absolut gesetzt. Und die Offensive hat auch richtig, richtig gut funktioniert bis dato. Doan, Grifo und Adamu. Ey, Hammer. Also auch da würde ich sagen,
ja, absolut gesetzt. Ich habe auch viele Fragen zu Adamu bekommen. Da müsste man vielleicht noch mal ein paar Worte zu erwähnen. Viele immer so, was machen wir? Osterhage, Röhl oder Adamu, also alles so innerhalb der Mannschaft, so auf wen gehe ich da, nicht irgendwie mit anderen Mannschaften verglichen. Ich habe immer sehr, sehr viel gegen Adamu, aber auch nur basierend, weil wir dann halt auch trotzdem in der Offensive dann der Freiburger sind, dann eher, ich sag mal so, die Scorer oder die mehr, die Upside sehe ich dann tatsächlich eher im Mittelfeld, ne? So ein Doan, dann Osterhage, ja, einen Röhl. Also Nadamu ist ja doch schon sehr abhängig von den Scorern, ne? Wenn du dir mal die Punkte anguckst, was der da macht. Also so eine Rohpunktemaschine ist er ja nicht. Klar hat er die Möglichkeit, mal richtig zu explodieren. Und das wird in den nächsten 6, 7 Spieltagen 100 pro 1, 2, 3 Mal passieren. Aber ich glaube, wenn du dann jetzt mal mittelfristig denkst, ist es mir lieber, einen Röhl oder einen Osterhage zu haben, der dir kontinuierlich jetzt jeden Spieltag so, was weiß ich, einen 80er, 90er, 70er Schnitt da hinlegt, als ein Adamu, wo du in der Hoffnung irgendwie mal einen 110er, 120er mal zu kriegen, vielleicht sogar auch mal eine Explosion auf, was weiß ich, 200 oder so und danach wieder runter 60, 65, 70.
Ja, würde ich mich anschließen. Also, du hast schon angesprochen, Adamu ist halt wirklich scoreabhängig, hat am ersten Spieltag einen Assist geliefert gegen Stuttgart und hat da 98 Punkte gemacht, dann am zweiten Spieltag durchgespielt in München, nur 18 Punkte gemacht. Aber das ist natürlich auch ein sehr, sehr schweres Matchup, gerade für einen Stürmer vorne drin. Aber die kommenden Spiele versprechen schon auch eine Scorer-Upside. Und wenn man jetzt darauf gambeln möchte, dass Nadamu wirklich jetzt auch in den kommenden Spielen Scorer liefert, dann kann man ihn auf jeden Fall einpacken. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich möchte nicht so scorerabhängig sein, dann würde ich eher so auf zentrale Mittelfeldspieler gehen, wie ein Eggestein, wie ein Osterhage oder halt eben so ein Merlin Röhl. Oder du gehst halt auch auf die Standard Spezialisten der Freiburger, Ritz Doan, Grifo, aber die sind natürlich im Marktwert dann auch noch mal 10, 15 Millionen teurer. Das ist auch noch
berücksichtigen.
Genau, also wenn du jetzt wirklich was zwischen 10 und 15 Millionen suchst, dann würde ich eher so einen Eggestein, einen Osterhage und einen Röhl empfehlen.
Gut. Dann lass uns mal schauen, was haben wir denn da für Ergebnistipps?
Werden die Bochum auseinandergenommen? Ja, auseinandergenommen sage ich nicht. Ich sage 2-0 Freiburg.
Ja, das wird so ein grundsolides Ding. 2-0, 3-1. Dann sage ich 3-1. Cool. Ja, und Platz 1. Also, was soll man da? Was willst du? Wo hat alles hier liegen? Wo hat alles hier liegen?
Sollte, glaube ich, keine Überraschung sein für all diejenigen, die sich mit den Matchups schon vertraut gemacht haben. Auf der 1 ist unser FC Bayern München. Es geht gegen die KSV Holstein aus Kiel.
Das gibt voll Dresch, Alter. Das gibt richtig Dresch.
Von ganz unten im Süden geht es ganz hoch in den Norden. Also ich glaube, das müsste kilometertechnisch die weiteste Anreise sein, der Fußball-Bundesliga.
Weißt du, was ich überlegt habe? Den Titel des Podcasts diesmal, speziell für Spotify, so abzuändern, dass ich den Titel der Bayern-Torhymne, dieses Jabadabadu, da mit in den Titel einarbeite. Denn ich schwöre dir, Wir werden wieder ganz, ganz oft am Wochenende dieses Jabba Dabba Doo hören. Das wird wieder so eine Eskalation. Ich hab's im Blut.
Wobei es ja in Kiel ist, ne? Aber klar, im Kopf spielt sich dann das Jabba Dabba Doo ab.
Entschuldigung. Ich war jetzt gerade, dass die zu Hause spielen, aber du hast ja völlig recht, Alter. Die spielen in Kiel. Aber trotzdem, Jabba Dabba Doo.
Ja. Ja, also ich glaube auch, das könnte ordentlich Dresche geben für Kiel. Wir müssen aber auf Personalien eingehen, Melo. Also,
ja, unbedingt. Ey.
Wir wollen alle diese krassen Punkte haben, der Bayern-Spieler gegen Kiel. Ja. Da will keiner irgendwie leer ausgehen. Also da möchte man wirklich, dass all seine Bayern-Spieler, die man im Kader hat, auch da zum Einsatz kommen. Weil ich glaube, durch die Bank weg, egal welche Position, wenn du Bayern-Starter gegen Kiel hast, hast du den grünen Balken sicher. Aber es gibt halt ein paar Problempositionen und ein paar Spieler, die wackeln und auf die müssen wir jetzt mal eingehen. Wollen wir mit Palinha anfangen, Melo?
Ja, gerne, unbedingt.
Ja, der hat so ein bisschen die Seuche am Schuh, ne? Seit seinem Bayernwechsel. Erst kommt er nicht zum Einsatz, dann kommt er doch rein, verursacht einen Elfer gegen Freiburg. Läuft nicht.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das einfach nicht an ihm, ja logischerweise nicht an ihm hängen kann, sondern das liegt einfach auch immer am Gegner. Ne? Das ist halt so ein klassisches Leverkusen-Drecksding, diese Rotation, die sich da im Mittelfeld ergeben wird, ja, gegen, was weiß ich, zentral stark spielende, nicht so tief stehende Gegner, kannst du so ein Palinha definitiv bringen, ja, dann hast du auch wieder Kimmich als Punktebombe, weil der dann das Spiel wieder aufbaut. Und dann hast du halt, ich sag mal, 80-85% der Spieltage, wo du einen Pavlovic setzen kannst, weil du dann halt gegen tiefstehende Gegner das Spiel machen kannst. Also, das ist mir auch zu viel Kopfschmerz. Ich habe die ganze Zeit überlegt, holst du dir Pavlovic statt Garcia, ne? Aber ich lasse es. Komm hier vom Regen in die Traufe.
Wobei Pavlovic natürlich jetzt zum Leidwesen von Palinha auch im Länderspiel direkt getroffen hat. Das wird auch Kompany nicht verborgen geblieben sein. Er scheint sowieso ein großer Pavlovic-Fan zu sein. Er stand jetzt zweimal schon in der Startelf in der Liga. Hat es auch natürlich solide gemacht, ne? Und ist halt fußballerisch der deutlich bessere und brauchbarere Spieler im Vergleich zu Palinha. Und warum brauchst du gegen Kiel einen Abräumer vor der Abwehr, der da irgendwie die Lücken zuläuft und da die Zweikämpfe führt, da brauchst du halt einen spielerischen Zentralmittelfeldspieler und der ist halt eben Pavlovic. Von daher, glaube ich, können wir auch wieder davon ausgehen, dass Palinha erneut nur die Bank bleibt.
Ja, hundertprozentig.
Und das wären dann in Summe dreimal Bank in drei Bundesligaspielen und ich bin ehrlich, also der muss eigentlich verkauft werden.
Ja. Das ist für mich eine ganz klare Verkaufsempfehlung. Nicht für den Preis. Also ergibt sich aber, das ist jetzt kein großer Mehrwert, den wir da mitgeben. Also wir denken halt nur laut, weil wir auch gebeutelt sind von dieser Situation. Ich habe ihn auch in der privaten Liga, aber auch schon noch vor der Länderspielpause schon verkauft. Weil das kann ich nicht. Gottes Willen.
Dann müssen wir kurz auf Gnabry eingehen, denn da sind jetzt in den letzten zwei Tagen News reingekommen nicht. Denn am Sonntag, glaube ich, wurde bekannt, gestern, am Montag wurde bekannt, dass Gnabry wohl dem Teamtraining ferngeblieben ist, ohne irgendwelche Gründe zu nennen. Also da gibt es keinen, der da irgendwelche Informationen hat. Die Bayern haben auch nichts offiziell verlauten lassen über X oder über andere Social-Media-Kanäle. Und heute hat er nur individuell trainiert auf dem Platz. Auch da gibt es keine Hintergründe, weshalb das der Fall sein soll. Müssen wir im Blick behalten. Also Gnabry natürlich so ein bisschen der Topspieler der noch jungen Saison beim FC Bayern. Beide Spiele gestartet, beide Spiele durchgespielt, jeweils ein Scorer gesammelt, ein Tor und eine Vorlage schon, punktetechnischen Kickbase ordentlich abgerissen. Und mit seinen Leistungen sollte er natürlich gegen Kiel auch zur Startelf gehören. Das ist unumstritten. Wenn er denn fit ist. Also da muss man jetzt wirklich aufpassen und die nächsten Tage abwarten, was da an News reinkommt. Gucken. Aber da gucke ich natürlich auch sehr gespannt drauf, denn in der Creator League habe ich Gnabry und ich brauche die Punkte gegen Kiel, ne? Ganz klar. Also da bin ich so in Sorge, was das denn so gibt und hoffe, dass es nichts Ernstes ist, sondern nur irgendwie eine Belastungssteuerung oder so oder ein kleines Zwicken und das sollte dann schon gehen für Kiel. abwarten ist da die Devise.
Mhm. Mhm. Aber auch auf der anderen Seite spannend, ne? Was machen wir da? Coman bleibt topfit, kann spielen. Tell ist auch da, hat seine Daseinsberechtigung. Sané, weiß ich nicht, was mit dem jetzt ist. Ist auch wieder da. Oh Gott, ey, das ist mir alles einfach. Ist Lotterie, ne?
Ja, ist Lotterie. Tell durfte gegen Freiburg starten und Coman ist als Einwechselspieler reingekommen. Tell hat es gegen Freiburg, finde ich, solide gemacht. Kann man jetzt nichts gegen sagen. Es war jetzt nicht besonders auffällig, aber ist jetzt auch nicht untergegangen. Sané ist für mich auf keinen Fall eine Startelf-Option jetzt nach seiner langen Verletzungspause. Der ist höchstens ein Kandidat für einen Joker-Einsatz. Aber
also,
genau, wenn überhaupt. Aber ich glaube, dass das Coman eine ernsthafte Startelf-Alternative zu Tell ist. Und das ist für mich auch so ein 50-50-Ding. Es gibt dann auch Sascha Bui, der als Kandidat gehandelt wird, auch eventuell starten zu können. Aber dem rechne ich nur wirkliche Außenseiterchancen ein. Also den würde ich auch eher mal von der Liste streichen, beziehungsweise auch Kickbase-technisch eher weniger in Betracht ziehen, was das Kiel-Spiel angeht. Also für mich ist es wirklich Coman oder Tell.
Boah, ja, habe ich mit 7 Millionen Marktverlust in meiner privaten Liga verkauft.
Oh, das ist nicht gut.
Viele Grüße gehen raus an Boah.
Ja, also
nee, an Kompanie eher.
Aber Coman oder Tell, ne? Können wir uns jetzt
ja,
eigentlich noch nicht abschließend irgendwo hinreißen lassen, ja. wer da die Nase vorn hat.
Vielleicht leichte Vorteile Tell, ne? Weil er das letzte Mal auch schon gestartet ist. Ne?
Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Finde aber, Coman wird er oder der jeweils andere wird ja wahrscheinlich dann auch 60. Minute irgendwie reinkommen.
Beide aufstellen. Ohne zu schwitzen.
Ja. Würdest du einen Sané stellen?
Nee.
Noch nicht, ne?
Noch nicht. Wer sind die nächsten Gegner? Lass mal eben schauen. Werder Bremen, da kann er ein paar Einsatzminuten kriegen. Leverkusen, müsste eigentlich schon 100% fit sein, damit er da überhaupt Gas geben kann. Dann Frankfurt, dann Stuttgart und dann erst Bochum. 8. Spieltag. Also, da muss er sich rankämpfen, der Kollege. Also, 3-4 Spieltage brauchst du da noch.
Denke ich auch. Was sagst du?
Wie sieht denn die Abwehr aus?
Ja, genau. Lass uns in die Abwehr gehen. Wollte ich nämlich auch gerade hin. Ja, Kompanie scheint trotz der Wackler gegen Wolfsburg fest an Upamecano und Min-Jae Kim zu glauben und an ihn festzuhalten. Und lustigerweise...
Wenn Sie das nicht sehen, ich schüttel einfach nur mit dem Kopf. Egal.
Mangels Alternativen, ne? Du hast ja wirklich nur Dyer noch, ne? Als Option stand jetzt. Und weiß nicht... Ja, den brauchst du dann irgendwie als Backup oder Kompanie ist da getreu dem Motto, ja, über Spielpraxis, über Flow bekommen die Sicherheit. Sah ja jetzt gegen Freiburg auch gut aus, wenngleich sie natürlich jetzt auch nicht enorm gefordert wurden. Was ich spannend finde, ist, dass Guerrero so offiziell in der Aufstellung als Innenverteidiger aufgeführt ist, aber wenn man sich das real taktisch anschaut, dann ist er eher ein Zentrumspieler im Mittelfeld. Aber
das Guerrero wird 100% wieder so sein, dass Kimmich wieder auf die rechte Seite rücken wird und dann invers wieder immer, ne, wenn es um Aufbau angeht, dann wieder reinrücken wird und dann Guerrero letztendlich dann in dieser Viererkette den Außen links macht und dann rauf und runter.
Ja.
So viel wirst du gar nicht gegen Kiel zu tun haben dahin.
Ja, aber Guerrero ganz klar vor Davis, oder?
Ja.
Davis spielt da aktuell keine Rolle. Hat seine Chance bekommen gegen Wolfsburg am ersten Spieltag, war nicht so überzeugend. Guerrero auf jeden Fall. Guerrero, aber das haben wir auch schon in der Vorbereitung gesagt. Guerrero ist so ein typischer Kompaniespieler.
Genau, ne? Der Kompaniespielertyp. Das habe ich nicht nur in der Vorbereitung, sondern letzte Saison schon, als ich gewusst habe, dass Kompanie als ich mitbekommen habe, dass Kompany Trainer in Bayern wird, da habe ich das schon gesagt. Ich habe, glaube ich, sogar ein Posting dazu rausgegeben. Was ich aber sagen wollte, vergessen.
Fällt mir gleich wieder. Ich habe aber noch eine Frage für dich.
Ja,
und bitte. Zwar, was sind deine Eindrücke von Ulis, die ersten beiden Spiele? Was sagst du zu ihm?
Himmelhoch jauchzend, bis zu Tode betrübt, alles dabei. Also.
Noch nicht eines Number
noch
One Picks.
Noch nicht Fleisch.
Noch nicht eines Number One Picks würdig, oder?
Ja, ja, genau. Für alle nochmal zur Info, in unserer Content-Creator-Liga haben wir ja mit dem Draft gestartet und da ist Ulis als Number-One-Pick von Muki von dem Podcast Laufen lassen gepickt worden, als der Heilsbringer benannt worden. Hat am ersten Spieltag, muss ich sagen, ja, ganz solide, glaub, was hat er gemacht, 110, 120 Punkte oder so, ne?
124, ja, ah, ich hab's gerade auf.
Ja. Ah ja, okay. Dann im letzten Spieltag, glaube ich, auch ausgewechselt worden, dann irgendwie kurz nach der Halbzeit, ne? 50. oder 55. aber.
Ja, 62 Minuten bekommen gegen Freiburg.
Also ja, oder so.
Eine halbe Stunde vor ja. Spielende ausgewechselt worden. Trotz 2:0 Siegs, also du hast da halt Siegbonus bekommen und zu Null Bonus hat er keinen grünen Balken geschafft. Nur 95.
Also für einen Außen,
so ein bisschen offensiv in der Luft.
Genau.
Also da ging deutlich mehr über Gnabry.
Zweiter Spieltag auch. Genau, ja. Lass mal abwarten. Aber ich freue mich, wenn Sané wiederkommt.
Dann gibt es ein Hauen und Stechen um die Position. Ja. Das wird super interessant und, glaube ich, unmöglich für uns zu predikten.
Ja. Hauen und Stechen um die Ergebnisse, was meinst du?
Ich sage 4:0 für Bayern München.
Mehr nicht?
Nee, ist in Kiel. Da weht eine steife Brise.
Steife Brise um die Ohren der Kieler. 7:0. Für die Bayern.
Geil. Melo, du bist back. Mhm. Ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die denken sich jetzt, das ist mein Melo.
So ist es. Und Kane, Dreierpack. Aber Šeško auch, deswegen macht Šeško meinen MVP.
Okay, ja. MVP cool. Muss ich gleich auch noch tippen.
Go to sind wir durch. Dann machen wir noch schnell den Lieferservice, denn da haben wir noch ein paar Kaufempfehlungen und vier Spielerduelle. Bin ich auch mal gespannt. Let's go, wir gehen rein.
Lieferservice.
Ein paar Namen im Schnelldurchlauf. Simon, schieß mal los und ein paar Punkte-Predictions dazu.
Vorab.
Den haben wir alles auf der Uhr.
Vorab, Melo. Wir müssen uns die Zeit nehmen, uns auf die Schulter zu klopfen.
Ja.
Und zwar Spieltag.
Gerne. Ja, bitte. Unbedingt du vor allen Dingen.
Spieltag 1 im Lieferservice. André Kramaric rausgehauen, dass der MVP-Potenzial hat gegen Kiel. Am Ende des Spieltags ist es so gekommen. Also voll eingetroffen. Am zweiten Spieltag habe ich gesagt, Bornau gegen Kiel, irgendwie, immer gegen Kiel.
Und ich habe dich noch gedisst, Alter, ich habe dich noch gedisst.
Ich habe gesagt, sorry, Bornau gegen Kiel, richtig interessant und sogar mit Scoring Upside. Ich hatte es irgendwie im Urin, dass er trifft, so ist es gekommen. Das heißt, zwei Spieltage, zwei Volltreffer, es kann so gerne weitergehen. Also von daher, alle jetzt Stift und Papier rausholen, mitschreiben, die Quote spricht für uns.
Aller guten Dinge sind drei, mein Junge, dann los.
Wir starten mit dem Freitagsspiel. Dortmund gegen Kiel.
Genau.
Gegen Kiel sage ich schon. Alle gegen Kiel. Dortmund gegen Heidenheim. Und da fällt ja Nico Schlotterbeck aus. Durch die gelb-rote Karte am zweiten Spiel gegen Werder Bremen wird er nicht zum Einsatz kommen können. Wenn man dem Glauben schenkt, wird auch gegen Heidenheim Schein auf die Dreierkette setzen. Und dann liegt es auf der Hand, dass Benze Baini für Schlotterbeck als Linksfuß auf die linke Innenverteidigerposition rücken wird und ihn ersetzen wird. Ich fand, Benze Baini hat es nach Einwechslung gegen Bremen und auch am ersten Spieltag gegen Frankfurt gut gemacht. Da hatte er so zwei, drei Aktionen in den Spielen, wo er wirklich eine gute Szene einfach hatte, so ein bisschen auf sich aufmerksam machen konnte. Und ich glaube, er bekommt das Vertrauen gegen Kiel, Heimspiel, Startelf, das sollte drin sein. Und dann, ja, vor 80.000 im Signal Iduna Park, ich glaube, dass die das Ding ziehen werden, auch wenn es gegen den aktuellen Tabellenführer geht. Aber Benze Baini 100 plus, oder? Wenn Startelf.
Ja, absolut safe, definitiv.
Ja.
Liegt aber auch, wie gesagt, ganz am Gegner. Und Dortmund spielt zu Hause.
Ne? Genau, und es ist das Freitagsspiel. Das heißt, man kann jetzt ganz entspannt Benze Baini einpacken und dann am Freitag sieht man ja die offizielle Aufstellung und dann kann man ja dann also reagieren, ob er Startelf spielt oder halt eben nicht. Also man hat eigentlich nichts zu verlieren.
Genau.
Ja.
Dann habe ich noch meinen Kampel. Also haben wir auch gerade schon im Leipzig Taked in den Go-To-Teams nochmal besprochen. Also gehe ich 150-prozentig fest davon aus, dass der auf jeden Fall auch alternativlos als Startelf-Kandidat announced werden kann. Und bei dem Matchup definitiv 100-plus-Performance für einen Kampel.
Ja, sehe ich auch. Sehe ich auch wirklich absolut. Dann sind wir nochmal bei Freiburg. Da haben wir Adamu nochmal rausgepickt. Wir haben eben schon intensiv über ihn gesprochen. Er ist halt sehr scorerabhängig, aber gegen Bochum sind Scorer auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Auch da preis-leistungstechnisch aktuell schon attraktiv. Auf den kann man auch gehen.
Und nur vor dem Hintergrund erstmal, ne? Einfach nächster Spieltag plus wirklich ein gutes Pass-Leistungsverhältnis. Genau. Und der hat definitiv Scorer-Potenzial bei diesem Spiel.
Und wir sagen, ohne Scorer sollte er auch auf seine 80 kommen, mit Scorer über 80.
Deutlich drüber. Also lass den mal so ein Törchen machen und dann...
Ist er bei 160 oder so? Schon. Ja.
Genau.
Marius Wolf haben wir noch. Sollte zu seinem...
Er ist endlich...
Er sollte zu seinem ersten Startelf-Einsatz für Augsburg kommen. Auf der rechten Schiene, es geht gegen Pauli. Also auch da ein gutes Matchup für die Augsburger. Und sollte er da seine Minuten bekommen und seine Aktionen kriegen, dann sind da auch 70 Punkte plus auf jeden Fall drin.
Definitiv. Sehr schön. Dann haben wir nochmal Jens Mainz, Abwehrchef in Zukunft, neben Hanko Olsen. Aber gibt mir die Schalke-Vibes. Muss man immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Ja, sehr verletzungsanfällig. Wir kennen ihn ja noch aus der Wolfsburg-Zeit. Aber ich denke, dass er sich jetzt bei Mainz sehr, sehr wohl fühlen wird und da, glaube ich, eine ganz gute Performance hinlegen wird. Gute Rohpunkte, Potenziale und denke mal, so ein 80-plus ist da auf jeden Fall drin.
Ja, gegen Werder Bremen. Also wird er auch einiges zu tun bekommen von Duxch und Njinma. Da kann er auf jeden Fall seine Punkte holen. Ich hoffe natürlich, dass sie nicht allzu üppig ausfallen, weil das dann dafür sprechen würde, dass Bremen da gewinnt oder ihnen vor arge Probleme gestellt hat. Aber jetzt aus objektiver Kickbase-Sicht durchaus ein attraktives Match für Jens.
Ja, und eine Sonderempfehlung haben wir ja noch, ne? Bedingt durch den Prömel-Ausfall. Erstmal gute Besserung an dieser Stelle an den lieben Grisha Prömel. Echt ärgerlich und einfach unglaublich unglücklich. Sowas ist echt mies. Könnte jetzt Geiger, glaube ich, ein Nutznießer werden, oder?
Ja, ganz klar. Also Geiger ist der Spieler, der da jetzt auf der Hand liegt, dass der in diese Prömel-Rolle reinschlüpft und die meiste Spielzeit jetzt bekommen wird auf dieser Position. Stand ja auch schon am vergangenen Spieltag in der Startelf. Aktueller Marktwert von 5 Millionen ungefähr, ein bisschen drüber, glaube ich. Super günstig zu haben. Es geht jetzt gegen Leverkusen. Ich glaube, dieses Spiel, das muss man einfach in Kauf nehmen. Aber danach hat Hoffenheim recht gute Matchups, wo Geiger auch seine Punkte holen wird. Davon bin ich überzeugt. Für diesen Marktwert, es gibt, glaube ich, kaum Spieler aktuell in der App, die so viel Kickbase-Potenzial mitbringen für so einen niedrigen Preis. Da würde ich nicht zögern, den würde ich versuchen, irgendwie an Land zu ziehen. Und ich glaube, dann kann man viel Freude mit ihm haben. Aber man darf natürlich auch seine Verletzungshistorie nicht außer Acht lassen. Der hat auch schon des Häufigeren mal verletzt gefehlt. Also da kann es auch schneller kommen, als einem lieb ist.
So ist es. Jetzt kommt es auch schneller, als es uns lieb ist. Und zwar fast das Ende, Simon. Kaufempfehlungen sind durch. Jetzt machen wir noch 4 Spielerduelle. Und dann haben wir diese Episode auch im Kasten, mein Lieber. Wer hat denn was auf dem Kasten von den Spielerduellen? Wer ist denn hier der die Nase vorn hat? Lass uns mal schauen. Ein paar richtig geile Matchups, die uns erreicht haben. Wir haben heute den Fragensticker wieder rausgegeben. Erstmal herzlichen Dank für diese unfassbare Anzahl an Einreichungen. Ja, wir sind da immer mega begeistert und super glücklich, dass einfach auch so viel Feedback zurückkommt. Und grundsätzlich nicht nur auf solche Fragensticker, sondern auch Kommentare und Kritiken und Lob zu unseren Inhalten und das, was wir hier machen, egal über Insta, YouTube, aber insbesondere auch über Spotify, weil da kann man ja auch immer lustige Kommentare lesen, ja, und auch ganz sympathische Kommentare, die da rumkommen. Also wir können euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen und euch motivieren, genau so weiterzumachen. Denn nur so können wir beiden uns auch verbessern und das Beste aus diesen ganzen Dingen mitnehmen und ganz konstruktiv auch an uns arbeiten. Sei es an der Qualität der Inhalte, an der Qualität der Technik. Haut uns das alles um die Ohren und wir sind dafür da, dass wir das genau so, wenn es konstruktiv ist, dann auch uns zu Herzen nehmen und versuchen dann auch bestmöglich umzusetzen.
Ja, da möchte ich auch nochmal kurz anknüpfen, Melo. Mich auch recht herzlich dafür bedanken, dass so viel positives Feedback auch reinkommt und auch konstruktives Feedback, dass wir auch uns weiterentwickeln können, weil das ist natürlich auch das, wonach wir streben. Nutzt gerne diesen Antworten, diesen Sticker hier bei Spotify unter der Folge, haut uns da einfach Feedback rein. Ihr könnt da auch Wünsche äußern, was ihr euch gerne wünscht für weitere Episoden oder Anregungen, Ideen. Wir werden da auf jeden Fall alles lesen und auch auf alles reagieren. Vielen Dank an diejenigen, die das bei den letzten Episoden auch schon getan haben. Und auch vielen Dank an alle, die uns auf Spotify eine Bewertung dagelassen haben. Und auch da möchte ich vielleicht den einen oder anderen Zuhörer nochmal animieren, wenn er es noch nicht getan hat, uns gerne auch da ein paar Sternchen dazulassen. Weil das ist dann auch etwas, was schön sichtbar ist für uns, wovon wir auch profitieren können.
Sehr schön. Ja, dann lass uns mal die vier Matchups uns anschauen hier, die Spielerduelle. Fangen wir mal an mit einem Kracher. Undav versus Šeško. Mega spannend, ne? Šeško haben wir jetzt eigentlich hochgelobt hier, ergibt sich, ne? Aber naja, Stuttgart, ich glaube in Gladbach, ne? Spielen die?
Die Stuttgarter? Ja, die spielen gegen Gladbach.
Ja, genau. Stuttgart in Gladbach. Ergibt sich einfach, ne? Aufgrund des Matchups, dass ich ganz klar hier pro Šeško gehen würde.
Ich würde auch pro Šeško gehen. Einfach ein Matchup jetzt gegen Union klingt für mich vielversprechender als in Gladbach. Aber auch Weitsicht. Also wenn wir jetzt auch darüber hinausdenken, danach geht es für Stuttgart nämlich am 4. später gegen Dortmund, gegen Wolfsburg, am 5., am 6. gegen Hoffenheim, am 7. gegen Bayern München. Also auch alles so Matchups, die schon knackig sind. Klar, gegen Hoffenheim und Wolfsburg kann man gewinnen. Aber wir haben die Matchups von Leipzig angesprochen. Die kommenden 4-5, die sind alle, finde ich, aus neutraler Sicht attraktiver. Und von daher würde ich mich für Šeško entscheiden.
Lienhard versus Tert.
Geiles Duell. Ich bin ja irgendwie ein bisschen in Tert verliebt.
Ja.
Aber
ich kann dir nur eins sagen. Als wir die Episode mit Mats von Create Football, unserem Experten, unserem Externen, ne, aufgenommen haben in der Sommervorbereitung, ne, wo wir dann über die ganzen bis dahin feststehenden Top-Transfers diskutiert haben und er seine Expertise dazu abgegeben hat. Als die Episode im Kasten war, eine halbe Stunde später kam der Transfer über den Ticker, dass Tert nach Frankfurt wechselt. Und das Erste, was er mir über WhatsApp geschrieben hat, und er macht ja wirklich so Analysen für Sky und was weiß ich was, ne, also das ist ein richtiger Pro, der schrieb, hat mir den Link in WhatsApp geschickt und dann schrieb er in Großbuchstaben mit Leerzeilen dazwischen Rohpunkte-Maschine. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Und was der in Ansätzen drauf hat, hat man ja jetzt schon gesehen. Ja, dass der zweite Spieltag direkt schon losgelegt wie die Feuerwehr. Entwickelt sich zu einem richtigen Chef da hinten drin, gut im Spielaufbau, ja, einfach eine absolute Ruhe, die da hinten reinbringt. Also ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Typ einer der Ones to watch für diese Saison werden wird bei den Frankfurtern.
Schließe ich mich an, Melo, ganz klar. Also nochmal, ich bin ein riesen Theat-Fan, der sieht einfach schon richtig gut aus, ist ein Qualitätsspieler, habe ich schon letzte Woche gesagt. Ich habe Bock drauf und ich glaube, das ist auch so ein verlässlicher Spieler, der auch in englischen Wochen immer zur Startelf gehören wird, wenn er fit ist. Kostet nochmal knapp 2,5 Millionen mehr als Lienhard und das würde ich so ein bisschen in die Bewertung auch mit einbeziehen, plus die attraktiven Matchups, die Freiburg jetzt hat in den kommenden Wochen. Würde ich vielleicht sogar leicht zu Lienhard tendieren oder ist so formulieren, beide. Beide sind top.
Ja, finde ich. Sehr gutes Fazit. Ja. Machen, tun sie beide nicht viel. Der eine hat die Vorteile, der andere die Vorteile. Als hätten wir es gecallt, Junge. Was ein Matchup, ey. Was ist denn hier los? Justin Jimba gegen Thiago Tomás. Das ist jetzt aber ein Zufall. Ne?
Ja, also ich lasse jetzt die in Jimba-Brille außen vor und auch die grün-weiße Werder-Brille setze ich ab. Und
überzeug mich, vielleicht kaufe ich dir doch den Thiago Tomás.
Ja, ich glaube, ich kann keine Werbung für Thiago Tomás machen in dem Fall.
Definitiv nicht, Alter.
Ich habe alle subjektiven Brillen abgelegt und komme trotzdem bei Justin Jimba raus, was den kommenden Spieltag angeht. Ne? Das ist mir wichtig zu betonen. Yeah. In Jimba gegen Mainz. Ich erinnere an die letzte Saison, da hat er am dritten Spieltag gegen den FSV Mainz 05 zu Hause im Weserstadion sein Profidebüt gegeben und das direkt mit einem Tor und einer Vorlage gekrönt. Aber jetzt, das gehört so weit hinzu, ist das Spiel in Mainz. Also es kann sich nicht die Geschichte aus dem Vorjahr wiederholen, weil der Spielstand oder ein anderer ist. Aber ja, ich glaube, dass Njinma ein größeres Punktepotenzial gegen Mainz haben wird als Thiago Tomás gegen Gott, gegen wen spielen die? Gegen Frankfurt.
Ja. Letztes Spielerduell. Auch spannend. Gyarassi gegen Demirovic.
Boah, das ist wirklich...
Erstmal die Frage, ja, was machen wir jetzt mit Gyarassi? Allen Gyarassi-Besitzern erstmal wieder Mut zu sprechen. Ja, geht langsam wieder los. Licht am Ende des Tunnels. Ja, und... Demirovic. Boah, schwierig, ne?
Super schwierig. Und ich entscheide mich, trotz dessen, dass ich davon ausgehe, dass Gyarassi jetzt am Freitag gegen Heidenheim noch nicht zum Einsatz kommen wird, würde ich mich trotzdem schon jetzt für Gyarassi und gegen Demirovic entscheiden. Das liegt einfach daran.
Mittelfristig, ne? Würde ich auch sagen.
Genau. Demirovic am zweiten Spieltag überraschend nicht in der Startelf gestanden. Dafür Leveling.
Hat auch viele Mitmanagerinnen und Mitmanager gebrochen. Und Leveling geil gemacht wieder.
Ich wollte gerade sagen, Leveling hat es gut gemacht. Also der hat sicherlich auch wieder gute Chancen, am kommenden Spieltag in der Startelf zu stehen. Zulasten von Demirovic. Also wir merken, Demirovic ist doch nicht so dieser gesetzte Spieler in der Offensive. Noch nicht vielleicht. Ne? Von dem wir ausgegangen sind vor der Saison. Und Gyarassi, er ist halt jetzt wirklich kurz vor seinem Comeback und sollte ab dem vierten Spieltag spätestens erste Minuten bekommen, vom Gefühl her. Und Dortmund hat viele lukrative Matchups auch nach dem vierten Spieltag noch, die da warten. Und irgendwie würde ich mich für Gyarassi entscheiden.
Ja. Gibt es nichts hinzuzufügen?
Wir sind uns harmonisch einig.
Und auch am Ende der Episode, mein Bester. Herzlichen Dank wieder für diese anderthalb Stunden, die wir hier Vollgas gegeben haben. Ich hoffe, wir konnten hier wieder etwas Licht ins Dunkel bringen. Nach so einer Länderspielpause insbesondere nochmal wichtig. Ab der nächsten Episode gibt es dann nochmal ein bisschen mehr in Richtung Recap. Ja, da haben wir auch wieder ein bisschen was zu erzählen, basierend auf dem letzten Spieltag. Also von daher werden wir dann da auch wieder den Fokus eher in diese Richtung lenken. Aber nochmal die Wiederholung. Wir werden jetzt natürlich auch immer mehr Richtung Horizont und Weitblick ein paar Matchups in die Empfehlung und in die Analyse mit einkalkulieren, was ja auch Sinn macht. Von daher, Simon, herzlichen Dank. Viel Spaß dir am Wochenende. Ich habe gehört, du bist auf einem Festival. Ja, vergiss diesmal bitte nicht, ja, damit es wenigstens wieder ein bisschen spannend wird, in unserer Punktelieferanten Matchday Challenge, zu der ich euch herzlichst alle einlade. Kann Emma recht fette Preise und Cash abkassieren. Dass du da nicht vergisst, dein Team aufzustellen.
Nee, diesmal werde ich dran denken und das wird mir nicht ein zweites Mal passieren. Ich bin auf dem Glücksgefühle-Festival am Hockenheimring. Freue ich mich schon sehr drauf und mein Team wird stehen. Also auch Kickbase wird da nicht vernachlässigt werden.
Ich habe auch Glücksgefühle, wenn ich am Wochenende wieder vor dir stehe. Sowohl in der Creator-Liga als auch in der Matchday-Challenge. Mach's gut, Simon.
Mach's gut.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.